Seit Jahrzehnten gibt es im Bereich der politischen Bildung Konflikte um die Frage, wie man wirtschaftliche Themen und Inhalte im Schulunterricht verankern sollte. In diesem Kontext entwickelte sich eine fach- und bildungspolitische Debatte um die schulische Form der ökonomischen Bildung. Auf der einen Seite steht die Forderung von Wirtschaftsverbänden und Teilen der Wirtschaftsdidaktik nach einem separaten Schulfach Wirtschaft und das damit verbundene Konzept der ökonomischen Bildung. Auf der anderen Seite stehen die Vertreter einer sozioökonomischen Bildung, die ein rein wirtschaftswissenschaftliches Fach ablehnen und für eine stärkere Verzahnung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Unterricht eintreten. Die Kontroversen ranken sich dabei insgesamt um Ziele, Inhalte und Organisationsformen eines entsprechenden schulischen Unterrichts. Als Vertreter der sozioökonomischen Bildung haben wir Herrn Tim Engartner eingeladen, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt schulische politische Bildung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, um mit ihm über diese Kontroverse zu sprechen. Guten Tag, Herr Engartner. Ein 18-jähriger Berufsschüler aus Rüsselsheim hat durch einen Todesfall in seiner Verwandtschaft geerbt. Da er im Anschluss an seine Ausbildung gerne noch in Mainz studieren würde, möchte er dort eine Wohnung beziehen. Er fragt sich deshalb, ob er sich mit dem geerbten Geld eine Eigentumswohnung kaufen soll. Herr Professor Engartner, welche Aspekte sollte der junge Mann bei seiner Entscheidung berücksichtigen und welche präferieren?
Ja, in der Tat ein komplexes Phänomen, was er dort zu durchdenken hat. Das fängt damit an, dass er vielleicht in der Verwandtschaft kondolieren muss. Es geht weiter mit der Frage, ob er sich dauerhaft in Mainz wohlfühlen wird. Es wird die Frage im Raum stehen, ob er Erbschaftssteuer zu entrichten hat, und es wird sich nicht zuletzt als eine nützliche Idee erweisen, zu überlegen, ob er lieber eine Mietwohnung bewohnt oder tatsächlich eine Eigentumswohnung erwirbt. Also die Frage, wie wird sich der Wohnungsmarkt insgesamt in Mainz entwickeln, das wird davon abhängen, welcher Stadtteil besonders begehrt ist. Also es ist eine Gemengelage aus soziologischen Erkenntnissen über Gentrifizierungsprozesse oder Aufwertungsprozesse auf dem Wohnungsmarkt. Das ist eine politische Frage, die zu beantworten ist, was ist mit der Mietpreisbremse etwa, wenn er die Wohnung später mal vermieten will. Er müsste ökonomische Grundkenntnisse haben über das Steuersystem, und er sollte zu guter Letzt die sozialen Aspekte nicht aus dem Blick verlieren, nämlich vielleicht entsprechend Anteil nehmen am Schicksal derjenigen, die in der Verwandtschaft von dem Todesfall in besonderer Weise betroffen waren.
Wir sehen also breit gefächerter Kanon an Aspekten, die zu beachten sind. Eine Frage, die daran anschließt: Welchen konkreten Beitrag kann die sozioökonomische Bildung leisten, um ihn bei seiner Entscheidung dahingehend zu unterstützen?
Also in Abgrenzung zur streng dogmatischen, rein ökonomischen Bildung würde die sozioökonomische Bildung das Problem adressieren, dass man den Wohnraum oder die Wohngegend in den Blick nehmen muss. Also das sind wirtschaftsgeografische Überlegungen, wenn man so will. Die Frage, wie sich eine Wohngegend entwickelt, ist ja maßgeblich soziologisch determiniert durch Zuzug und Abwanderung. Und das wäre eine Frage, dass man etwa den Wohnungsmarkt sich mal analytisch anschaut. Und das wäre vielleicht ein Aspekt, den die neoklassische Standardökonomie nicht unbedingt im Fokus hätte. Und an dem Konstrukt der neoklassischen Standardökonomie orientiert sich ja die Mainstream-Wirtschaftsdidaktik, und im Gegenzug dazu ist eben die sozioökonomische Bildung darauf bedacht, komplexe soziale Arrangements auch entsprechend in ihrer Komplexität abzubilden.
Sie sprechen jetzt auch schon die Gegenseite an, die ökonomische Bildung. Darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen. Zunächst noch eine ganz grundsätzliche Frage. Ist es denn wichtig, Kompetenzen im Bereich Wirtschaft in der Schule verstärkt zu fördern? Und falls ja, wie kann dies im Zuge der sozioökonomischen Bildung geschehen?
Also ein erklärtes Ziel sämtlicher Bildungsprozesse ist ja die kritische Reflexion, und das Leitziel der Mündigkeit wird bei den sozialwissenschaftlichen Bildnern immer besonders stark akzentuiert. Also Hartmut von Hentig hat einmal gesagt, es geht bei Bildungsprozessen darum, die Dinge zu klären und die Menschen zu stärken. Nach meinem Dafürhalten wäre es zentral, den jungen Mann, der mit 18 eine Erbschaft macht, darauf vorzubereiten, was in seinem Leben noch auf ihn zukommt, mit Blick auf die private Altersvorsorge, steuerliche Pflichten, die er einzugehen hat, mit Blick auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die er unter Umständen mal zu durchlaufen hat, dass man eben sagen muss, die geschlossene Erwerbsbiografie zum Beispiel, das Normalarbeitsverhältnis ist nicht mehr klassisch oder prägend für junge Menschen in unserem Zeitalter. Und das von Ihnen eingangs gewählte Beispiel ist, glaube ich, in besonderer Weise geeignet, um deutlich zu machen, dass dieses kritisch-reflektorische Moment zentral ist für Bildungsprozesse. Es geht nicht nur um eine Abbilddidaktik, also nicht nur darum, was macht die Wirtschaftswissenschaft und was kann die Wirtschaftsdidaktik von ihr lernen, sondern eine integrale Verzahnung der sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen Politik, Ökonomie und Soziologie.
Das heißt, Ihrer Meinung nach sollte demnach ein sozioökonomischer Unterricht einen Beitrag dazu leisten, dass das Gesellschaftssystem als Ganzes verstanden, gedeutet und eben von Entwicklungsmöglichkeiten her analysiert werden kann. Wieso ist dies Ihrer Meinung nach durch einen sozioökonomischen Unterricht eher zu erreichen als durch einen rein an ökonomischen Perspektiven ausgerichteten? Oder mit anderen Worten, welchen Ihrer Meinung nach bedeutsamsten Vorwurf würden Sie diesbezüglich einem Vertreter der ökonomischen Bildung machen?
Hängt im Einzelfall immer vom Vertreter ab. Ich würde keinen Vorwurf in den Raum stellen, sondern versuchen, eine möglichst elaborierte Kritik vorzutragen. Fakt ist jedenfalls, dass die Separat- oder Partikularfachbefürworter, die ein eigenständiges Fach Wirtschaft wollen und eine Separierung der sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen anstrengend nach meinem Dafürhalten, unzulässigerweise den Gegenstandsbereich der Wirtschaft oder wirtschaftliche Phänomene aus ihrem gesellschaftlichen Kontext herauszulösen. Und Wirtschaft ist Teil von Gesellschaft. Die spontane Ordnung des Marktes, die Neoliberalen und Neoklassiker immer wieder beschworen haben, gibt es in der Form nicht. Es geht um die politische Konstitution von Märkten. Sie sind sozial organisiert. Wir haben zahlreiche Restriktionen, sowohl auf dem Arbeitsmarkt wie auch auf dem Gütermarkt und leider allzu wenige auf dem Finanzmarkt. Aber das ist alles am Ende des Tages eine Frage, wie ein soziales Arrangement des Marktes aussieht. Und ich würde den Befürwortern einer reinen ökonomischen Bildung, wenn man das so sagen mag, vorhalten, dass sie zentrale Bezugsdisziplinen der Ökonomie außer Acht lassen und dass das gegen das wissenschaftspropedeutische Petitum der integralen Verzahnung von verschiedenen disziplinären Zugängen spricht. Und jemand, der alle Situationen im Leben rein ökonomisch betrachtet, ist nach meinem Dafürhalten nicht ökonomisch gebildet, sondern ökonomistisch verbildet.
Nun sollen aber auch nach den Kompetenzzielen der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung die Lernenden unter anderem die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens verstehen und Konflikte perspektivisch und ethisch beurteilen. Bezieht also nicht auch die ökonomische Bildung gesellschaftliche und soziale Aspekte immer schon mit ein? Trifft der Vorwurf demnach überhaupt zu?
Also Sie zitieren hier die mittlerweile nicht mehr aktuellen Rahmenbedingungen der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung. Also das Rad der Zeit hat sich weitergedreht. Mittlerweile gibt es das sogenannte ZDH-Gutachten, das Gutachten, was die Kollegen Retzmann und andere angefertigt haben für den Zentralverband des Deutschen Handwerks, in dem es zu einem kanonisierten Zusammenschau dessen kommt, was an Kompetenzen im Bereich der ökonomischen Allgemeinbildung erworben werden muss. Und da kommen zum Beispiel nach meinem Dafürhalten die ethischen und perspektivischen Dimensionen von Konflikten eindeutig zu kurz. Sie haben vollkommen recht, in den Kompetenzzielen, die die DGÖB seinerzeit ausgewiesen hatte, ist das, was ich mir unter ökonomischer Bildung vorstelle, durchaus in hinreichender, wenn auch nicht in ausreichender Weise abgebildet. Aber die Kompetenzorientierung ist weiter vorangeschritten und wir haben mittlerweile eine eindeutige Verengung, wo zum Beispiel ein Verständnis über den Begriff der Effizienz zum zentralen Moment ökonomischer Kompetenz erhoben wird. Und das halte ich für eine dramatische Verkürzung, weil das ist ein reduktionistisches Verständnis von Wirtschaft. Man müsste im Zeitalter der Verbetriebswirtschaftlichung, wie Oskar Negt es einmal gesagt hat, natürlich auch darauf schauen, welche Domänen der Gesellschaft sollten in keinem Fall vom ökonomischen Prinzip durchdrungen werden. Nach meinem Dafürhalten etwa der Gesundheitssektor. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einem reichen Land wie der Bundesrepublik durchaus allen Menschen unabhängig von ihrem Geldbeutel die bestmögliche Gesundheitsversorgung zuteil werden lassen sollten.
Um nochmal auf den sozioökonomischen Ansatz zurückzukommen. Überfordert ein solcher, bei dem mehrere Perspektiven auf wirtschaftliche Phänomene integrierend thematisiert werden sollen, wie wir jetzt auch an Ihren Ausführungen hören konnten, nicht die Lernenden oder kann es dazu nicht kommen?
Das ist der triftigste Vorwurf, den man formulieren kann, nach dem Motto, die multidisziplinäre, interdisziplinäre, transdisziplinäre Verbindung, die man aufmacht zwischen den verschiedenen Teildisziplinen der Sozialwissenschaften, überfordert, weil eine Disziplin für sich genommen schon komplex genug ist. Also ein Phänomen politikwissenschaftlich zu erklären, soziologisch zu erklären, ökonomisch zu erklären oder vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Grundlagen ist komplex genug. Ich würde dem entgegenhalten, dass diese disziplinäre Struktur nicht das ist, was im allgemeinbildenden Schulwesen, das sieht im Berufsschulbildungswesen nochmal anders aus, was dem Humboldtschen Bildungsideal am ehesten nahe kommt. Denn wir haben ja immer den Anspruch, allgemeinbildend tätig zu sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass man im Bereich der Sekundarstufe 1 etwa über die Lebensweltorientierung oder die Situationsorientierung an Kinder und Jugendliche herantreten sollte. Ein besonderes Beispiel ist vielleicht die Supermarktbegehung. Da geht es ja nicht nur um den Kaufakt, sondern ich muss zum Beispiel wissen, dass ich als Konsument, als Konsumentin gelockt werde mit Bückzonen, Reckzonen und Sichtzonen, dass die Produkte also in Abhängigkeit von ihrer Wertigkeit entsprechend gestaffelt sind. Ich muss wissen, wie man Werbung demaskiert. Ich muss wissen, was mein Haushaltsbudget ist, gar keine Frage. Ich sollte aber vielleicht auch über kontrolliert biologischen Anbau Bescheid wissen. Ich sollte wissen, was die Zutaten der Lebensmittel sind, die ich einkaufe, vielleicht nicht zu zuckerlastig einkaufen. Also ich meine, das ist ein sehr facettenreiches Problem, was sich dahinter verbirgt. Und ich glaube, dass die Ökonomie die Chance vertan hat, die Volkswirtschaftslehre im Allgemeinen oftmals die Chance vertut, Bezüge zu anderen Disziplinen, die eine hohe Erklärungskraft haben, aufzugreifen. Also solche Details kommen ja in der ökonomischen Bildung der Mainstream-Wirtschaftsdidaktikerinnen und Didaktiker nicht vor. Die sind an meinem Dafürhalten, aber für das sich Bewegen in einer stark ökonomisch geprägten Gesellschaft absolut essentiell.
Ja, also eine ganz klare Positionierung Ihrerseits, was diese Frage betrifft. Herr Engern, können Sie zum Abschluss unseres Gesprächs in einem Satz eine Art Plädoyer für die sozioökonomische Bildung aussprechen?
Also ich glaube, wir machen einen gravierenden Fehler, wenn wir auf eine Gesellschaft zusteuern, in der wir von allem den Preis, aber von nichts mehr den Wert wissen. Und deswegen laufen wir Gefahr, mit einer Reduktion von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik auf ökonomische Sachverhalte eine Gesellschaft zu produzieren, die nur noch in ökonomischen Kategorien, Theoremen und Paradigmen denkt. Und das ist keine bessere Welt, sondern im Zweifel eine schlechtere Welt.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort Ihrerseits. Herr Professor Engartner, zunächst einmal vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben und vor allem für das sehr aufschlussreiche Gespräch und die interessanten Einsichten und Erkenntnisse. Unsere Zuhörer möchte ich an dieser Stelle gerne noch auf den Podcast der Gegenseite, also das Interview mit einem Vertreter der ökonomischen Bildung, hinweisen, in dem ein etwas anderer Einblick in diese Kontroverse geboten wird. Interessant dürfte hierbei vor allem sein, welche unterschiedlichen Ansichten, möglicherweise jedoch auch Parallelen, von dieser Seite vertreten werden. An unsere Zuhörer an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören.